und herzlich willkommen beim Book a Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute ist Tristan Hawks bei mir im Podcast. Tristan ist Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut, das sein Vater Matthias Hawks 1998 gegründet hat. Wir sprechen heute über Trends im Allgemeinen, aber eben auch natürlich bezogen auf die Buch- und Medienbranche. Ja, hallo, willkommen Tristan. Schön, dass du heute bei Book of Future zu Gast bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du arbeitest ja als Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut. Was hat es damit denn genau auf sich und wie kann ich mir so deine Daily Work vorstellen?
Es wird immer so ein bisschen mit dem Beruf der Astrologin oder des Astrologen verwechselt. Das ist nicht ganz die Berufsaufgabe. Auch das Prophetentum steht mir nicht sehr nahe, sondern in Realität ist es ein Doppelberuf. Also es heißt Trend- und Zukunftsforschung. Und der Großteil von dem, was ich eigentlich mache, ist Trendanalyse, also Gegenwart verstehen. Und dann ist die Prognose, also das Schauen in die Zukunft, eigentlich gar nicht mehr so schwer. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass wir momentan die Verkennung in der Gegenwart haben. Ja, sitzen ja auch alle in ihren eigenen Filterblasen rum. Und jedes Mal, wenn man die Nachrichten aufmacht, geht die Welt ja irgendwie jeden Tag unter. Das heißt, so einen guten Überblick über die Gegenwart hilft dann schon mal sehr mit der Prognose. Und dann, sobald man die Gegenwart so gut man kann eben und so objektiv man kann, denn ganz geht es natürlich nicht, analysiert hat, dann muss man eben schauen, wie entwickeln sich diese Trends in die Zukunft weiter. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Immer ganz sicher ist immer so Szenarioanalyse. Also man sagt einmal, was ist das Best-Case-Szenario, was ist das Worst-Case-Szenario und dann merkt man relativ schnell, dass die Realität, die Zukunft wahrscheinlich nicht so in der Utopie oder in der Dystopie verschwinden wird, sondern irgendwo in der Mitte liegt. Und dann kann man die verschiedenen Szenarien, die man dazwischen macht, auch mit Prozentsätzen auswerten und dann sagen, okay, das ist so und so wahrscheinlich, das ist so und so wahrscheinlich. Und das ist dann eigentlich die Aufgabe der Zukunftsforschung. Und ich glaube, das so als Doppelberuf zu verstehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn man nur Zukunftsforschung macht, dann hat man so ein bisschen die Gefahr, ins Prophetentum abzurutschen.
Und wie ist das Zukunftsinstitut entstanden? Dein Vater hatte das ja gegründet und wie lief das damals denn genau ab?
Ja, damals, als er es gegründet hat, war ich 6 oder 8 Jahre alt. Das heißt, das kann ich nicht so genau nachvollziehen.
Aber er wird es dir bestimmt erzählt haben, das ein oder andere Mal, wie das damals so war.
Also die haben ganz klassisch mit Trendforschung angefangen. Man muss ja sagen, im deutschsprachigen Raum gab es den Beruf Zukunftsforschung und Trendforschung eigentlich gar nicht so sehr. Das ist ein sehr amerikanisch geprägtes Phänomen, weil es auch immer sehr technologisch beladen ist, das ganze Thema. Und die Amis, man denke an Silicon Valley und so, machen natürlich immer so sehr technologische Zukunftsvisionen, streuen dann noch so ein bisschen Hollywood-Untergangszeug da rein und dann hat man eigentlich seinen dystopischen Cocktail schon. Und ich glaube, Sinn und Zweck auch war da so ein bisschen so einen Gegenpol zu bieten, beziehungsweise ich sehe das so ein bisschen aus dieser, wie man sagen, humanistischen, romantischen deutschen Denkweise, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu setzen und zu fragen, okay, wozu Technologie, was sollte sie für uns können? Nicht so diese Erlösungsfantasien, wo uns der Roboter irgendwann ersetzt, sondern eher die Suche nach dem, was der Menschheit eigentlich hilft. Also auch so ein bisschen aus einer soziologischeren Perspektive. Und das war so ein bisschen das Interesse und der Versuch auch dieses Instituts und das ist mit der Zeit immer weiter gewachsen und wir haben jetzt so 3 große Standbeine, wie das ist bei den sogenannten Think Tanks, ne, das ist ja so Denkschmiede, Beratung, Publikation und Vorträge. Und es ist eben so, dass erfahrungsgemäß, das kann man glaube ich auch schon getrost so sagen, viele dieser Zukunfts-Think Tanks immer nicht sonderlich objektiv forschen können, weil sie meistens innerhalb von Unternehmen angesiedelt sind. Also die haben dann immer ganz oft für eine große Bank oder irgend sowas sollen die dann Zukunftsszenarien entwickeln und die schwimmen dann halt so sehr in der eigenen Suppe, dass viele Möglichkeiten an Zukünften, glaube ich, aus der Sicht verschwinden. Ich glaube, deswegen ist ein unabhängiges Institut wie das Zukunftsinstitut, das eben sagt, wir forschen frei und wenn ihr die Inhalte gut oder sinnvoll findet, dann kauft sie oder macht da mit. Ganz sinnvoll und das steckt sich halt auch dadurch zusammen, dass wir halt viele externe Experten haben, also Leute aus verschiedenen Branchen und versuchen die eben zusammenzuführen. Und somit ist es natürlich auch ein bisschen Generalistenarbeit, muss man sagen. Wir haben dann eben unsere Spezialisten für die verschiedenen Felder schon auch, aber das Zukunftsinstitut versucht es zusammenzutragen und eine Gesamtzukunftsvision zu schaffen. Und ich glaube, das macht es auch zu einem gewissen Grad oder einzigartig, würde ich nicht sagen, es gibt schon noch ein paar andere, die das machen, aber grundsätzlich sind eben die ganzen Zukunftsthinktanks sind immer so ein bisschen voreingenommen, weil sie ja auch Zukünfte schaffen sollen, die der Chefetage gefallen, weil sonst werden sie abgesäbelt. Und das ist natürlich ein bisschen eine toxische Schleife, weil dann nicht viel Denken passiert, sondern eher ja, so, man denkt da halt immer in Schleifen. Es kommt dann immer dasselbe raus, weil man ja auch immer die oberen Etagen glücklich machen will, wenn man davon abhängig ist. Wir haben natürlich den Nachteil, wenn wir zu oft daneben liegen, dann sind wir relativ schnell vom Markt weg. Das ist so die andere Seite der Medaille. Kann man sich aussuchen, wenn man so möchte.
Mit welchen Quellen und Verfahren arbeitet ihr da und was hat sich über die Jahre und ja jetzt auch Jahrzehnte als besonders verlässlich erwiesen?
Also wir arbeiten ganz klassisch einmal quantitativ und einmal qualitativ. Also klar, wir haben Leute, die Zahlen, Daten, Fakten über die Trends eben zusammentragen. Gibt dann eben auch so Leute wie mich, die spezifische Themen haben und dann ab und zu mal eben kommen und sagen, hey, ich habe jetzt diese These, ich spüre da gerade etwas oder sowas. Jetzt soll es nicht esoterisch klingen, sondern wenn man lange genug in seiner Materie sitzt, dann kriegt man da so ein Gefühl für. Und da muss es natürlich gegengecheckt werden. Ja? Also hat man halt Leute, die Infografiken bauen, Fact-Checker und so weiter. Also das ist natürlich so die eine Variante. Und die andere ist eben, die qualitative ist eben mit den externen Experten, mit denen wir schon länger oder mal kürzer zusammenarbeiten, auch die zu befragen, wenn man mal nicht weiter weiß. Ja? Das ist so der grundsätzliche Arbeitsmechanismus. Und dann haben wir natürlich, wir bauen dann natürlich auch unsere eigenen Studien und Thesen und Konzepte auf. Und die müssen natürlich auch regelmäßig gechallenged werden. Ja? Und die werden natürlich durch die Gegenwart und durch die Zukunft immer gechallenged. Und da muss man dann auch mal irgendwann bereit sein zu sagen, okay, vielleicht funktioniert das nicht mehr so. Unser zentrales Tool, glaube ich, in dem wir alles festhalten, was, glaube ich, wirklich, also wenn man so einen Geschmack vom Institut bekommen möchte, dann ist es die Megatrend-Map. Die kennen vielleicht schon einige, aber Megatrends, das ist so unsere zentrale Denkmatrix. Und da ist man halt in sehr großen Phänomensgrößen unterwegs. Ja. Also da sammeln wir einmal alle 3 bis 4 Jahre eben, schmeißen wir die schlauesten Köpfe, die wir haben, zusammen und bauen eben eine Karte aller Trends, die wir für gesellschaftlich und wirtschaftlich gerade relevant erachten. Und die müssen auch mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt werden. Das ist dann so eine Kiste, so eine große Kiste voll eben mit Infografiken und Belegen für diese Trends. Und die werden eben festgehalten anhand der Megatrends. Nur, dass man vielleicht so ein Gefühl dafür kriegt, von der Größenordnung, von was für Trends wir da sprechen. Also wir sprechen davon so Sachen wie Globalisierung, Urbanisierung, Konnektivität, also das kennt man, glaube ich, klassischerweise bei uns als Digitalisierung, Individualisierung. Also das ist so die größte Ordnungsmatrix und von der arbeiten wir uns dann granular nach unten eben zu kleinen Trends wie ja, Zero Waste Economy und sowas. Ja? Also man kann ganz groß anfangen und arbeitet sich dann immer weiter runter und das ist dann schon auch so die Grundlage unserer Gesamtarbeit, muss man sagen. Ja, das ist ein großer Aufwand, das jedes alle paar Jahre wieder neu zu bauen, aber das lohnt sich richtig, weil es so ein Framework bietet, um eben all die kleinen Trendbewegungen, die wir so erleben, sei das irgendwie vom Fidget Spinner eben bis hin zu irgendwelchen soziodemografischen Veränderungen und so weiter, die da drin zu verorten und immer so ein größeres Framework dafür zu haben, das ist ganz hilfreich.
Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Megatrends angesprochen. Würdest du auch sagen, das sind die Trends, die aktuell am Aufkommen sind? Also wenn wir es allgemein betrachten und jetzt nicht schon einsteigen in die Buchbranche, sondern allgemeine große Trends, die du gerade beobachtest oder die ihr gerade beobachtet?
Ja, also die Megatrends sind ja so allgemeingültig und immergültig. Ja? Also man fragt es immer ganz oft, man sollte sie gewichten und sagen, welcher ist wichtiger und welcher nicht. Und es ist natürlich, es liegt auf der Hand. Also so ein Megatrend wie die Konnektivität oder eben, wie man sie kennt, Digitalisierung, da spricht natürlich gerade im deutschsprachigen Raum jeder die ganze Zeit drüber. Da habe ich das Gefühl, es ist auch schon ganz gut saturiert. Da finde ich es dann wieder spannender, mal über so einen Megatrend, den ganz viele vergessen, zum Beispiel mal zu sprechen, wie zum Beispiel Wissenskultur. Ja, ist einer unserer 12 Megatrends, ist auf diesen Größenordnungen, wird aber kaum drüber gesprochen. Ich glaube, einer, der jetzt nochmal maßgeblich beschleunigt wurde, denn Krisen haben so eine Tendenz, auch manche Trends zu beschleunigen und manche entschleunigen, ist natürlich auch nochmal das ganze Thema Gesundheit gewesen. Ja, also auch ein riesiger Megatrend, der, glaube ich, jetzt auch gerade aufgrund von Krieg und so weiter ein bisschen in den Hintergrund wieder gerutscht ist. Also klar, es gibt die auf der Hand liegen, aber es gibt dann auch zum Beispiel so Megatrends, die langsam anfangen zu brechen. Also zum Beispiel die Globalisierung. Glaube, die meisten Leute haben das Gefühl, und das lässt sich auch ein bisschen belegen, gerade in wirtschaftlichen Fragen eher, dass der Megatrend Globalisierung so langsam seinen Tipping Point erreicht und wieder so Tendenzen zum Relokalisieren. Also auch Produktion wieder ins eigene Land bringen, Fertigungstiefe erhöhen, Redundanzen erhöhen und so weiter. Gibt es natürlich auch so ein paar nationalistische Tendenzen, die natürlich nicht so schön sind, aber grundsätzlich sehen wir auch, diese Megatrends müssen nicht ewig lang laufen oder sie können auch brechen, aber die müssen schon mal 50 Jahre lang gelaufen sein, dass man sie als Megatrend bezeichnen kann. Das heißt eben, aufgrund dieser Größenordnung sind die alle immer relevant und wir kriegen ganz oft eben nur die mit, die gerade medial hart durch die Decke gehen. Ja. Also man erinnere sich vor, gut, das ist ja noch immer ein Thema, aber es war mal ein größeres Thema, auch das ganze Thema Neoökologie, auch einer unserer Megatrends, ja, der hat ja früher auch mal sehr riesig geboomt, jetzt ist er irgendwie schon Baseline geworden. Ja. Jetzt ist das eine Grundvoraussetzung eigentlich für die meisten Diskussionen. Da sieht man eben sehr schön, wie alle Megatrends wichtig sind, aber manche halt eben gerade aufgrund der gesellschaftlichen Diskussion vielleicht mal Hochkonjunktur erleben. Vielleicht ein letzter noch, der einem gerade sehr in den Sinn kommt, Megatrend Sicherheit. Mhm. Also, wahrscheinlich wohl das Thema momentan. Also da gibt es immer mal wieder kurzzeitige Gewinner und Verlierer, aber das muss man natürlich sagen, relevant sind immer alle.
Und du hast eben Wissenskultur noch angesprochen. Kannst du da bitte noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Wie ordnet ihr das ein? Was subsumiert ihr da alles drunter?
Ist eigentlich die Demokratisierung von Wissen. Also was macht das mit der Welt und der Gesellschaft, wenn Informationen nicht mehr das sind, was wir in unserem Hirn vor anderen verstecken? Also wenn man Zugang zur gesamten Information der Welt in seiner Hosentasche hat, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn man nicht nur jetzt, wie das bei uns gerade so passiert, in Filterblasen, in seinem eigenen schönen Räumchen verschwindet, das einem immer nur die eigene Meinung immer widerspiegelt. Hängt natürlich auch zum gewissen Grad, muss man auch sagen, diese Megatrends hängen alle miteinander zusammen. Ja, also Konnektivität und Sicherheit zum Beispiel, ja, Cybersecurity, Riesenthema, oder eben Konnektivität und Wissenskultur. Großteil die Art und Weise, wie eben die Wissenskultur global verbreitet wird, ist eben halt durch digitale Wege, aber trotzdem ist das ein ganz, ganz eigenes, wichtiges Thema, weil wir damit, glaube ich, dieses ganze Thema rund um, wir fühlen uns so gespalten und in unseren eigenen Informationsblasen weggesperrt, damit beschäftigt sich dieser Megatrend und den halte ich für sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite hängt da natürlich auch ganz groß das Thema Bildung mit drin, ja, was ja, da kann man sich ja ewig, also drüber aufregen will ich jetzt nicht sagen, aber Bildung ist natürlich im Informationszeitalter ein Riesenthema und das fällt auch in das Thema Wissenskultur. Ja? Also Edutainment zum Beispiel, so ein Begriff, der Education und Entertainment verbindet, großes Thema da mit drin. Und wie gesagt, habe ich das Gefühl momentan, das kennen wir ja aus vielen gesellschaftlichen Diskussionen, ganz am Ende kommt man irgendwie erst zum Thema Bildung, dabei finde ich, soll es eigentlich ganz am Anfang stehen.
Und du beschäftigst dich ja mit den einzelnen Generationen und deren Medienverhalten. Wenn du jetzt mal beschreiben müsstest, wie konsumieren denn Boomer, wie die Generation X, Y und Z?
Also es ist natürlich der Medienkonsum grundsätzlich pluraler geworden. Also so ganz harte, starre Kategorisierungen gibt es nicht. Man kann aber zum Beispiel sehen, dass die Boomer zum Beispiel sehr unter einer Sache in Anführungszeichen leiden. Die haben ihr Leben lang ja, oder Großteile am Anfang des Lebens, vor allem immer wenn es gedruckte Worte gab, ja, in medialer Form, waren die meistens relativ gesicherte Informationen. Ja, also es waren meistens vorne Journalisten, es waren meistens Zeitungen. Und diesen Medienkonsum haben sie jetzt oftmals eben linear ins Digitale übertragen. Und im Netz ist aber eine Menge, verzeih mir den Ausdruck, Bullshit unterwegs. Ja. Und das kann man dann sehr schön sehen, dass das sind zwar amerikanische Zahlen, aber Europäer sollten da vielleicht nicht so hochnäsig sein, dass das bei uns nicht der Fall ist. In Amerika teilen Babyboomer 8-mal mehr Fake News als die jüngeren Generationen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass sie dümmer geworden sind oder sowas, sondern einfach, dass sie dieses Medienverhalten linear in den digitalen Raum übertragen haben. Und das birgt natürlich gewisse Gefahren mit sich. Und gleichzeitig hat aber auch, glaube ich, jede Generation so ein bisschen seine Medien- und Social-Media-Sünden. Ja? Also wo vielleicht meine Generation, die Millennials, wir noch sehr diese Oberflächlichkeitskultur, die auf Instagram und so entstanden ist, mitgeprägt haben und auch mitgemacht haben und auch diese ganze Tinder-Welt, verschwinden die Generation Z gelegentlich mal in sehr kurzer Aufmerksamkeitsspannen Medien, wie zum Beispiel TikTok. Die Generation X, finde ich, sitzt momentan ganz gut situiert da. Die haben vielleicht so ein bisschen, sind sie schuld an dieser leicht spießigen LinkedIn-Kultur, die es so gibt, ja. Also ein Social Medium, das einen sieht. Aber sonst sind die eigentlich, finde ich, ganz gut rausgekommen. Die sind eine ganz gute Übergangsgeneration gewesen. Aber ich will nur sagen, jede Generation hat so seine eigenen, in Anführungszeichen, Sünden im Medienkonsum. Und man sollte das vielleicht nicht wertend betrachten, sondern eher als so eine sozioevolutionäre Entwicklung sehen, ja. Und der Fakt, dass die jüngeren Generationen nicht so viel Fake News teilen, würde ich gar nicht als Beleidigung an die Boomer sehen, sondern einfach eigentlich als ein tolles Abbild unseres Fortschritts. So muss man das, glaube ich, verstehen. Ja, weil in der Schule haben sie es nicht gelernt, von den Eltern haben sie es nicht gelernt. Es ist einfach so eine sozioevolutionäre Anpassung an neue Medien. Und das sind eigentlich ganz gute Nachrichten, weil das heißt, dass wir entwickeln uns ja mit weiter. Ja? Und das werden auch die nächsten Generationen machen.
Und würdest du auch sagen, dass die Generation Z auch sich wieder hin zum Analogen wendet? Weil es gibt ja viel irgendwie Digital Detox, das durch die Medien wabert. Und viele jüngere Menschen, die auch sagen, boah, ich pack das Ganze, den ganzen digitalen Kram nicht mehr. Beobachtest du das auch oder ist das irgendwie so ein Trend, der aber eigentlich auch vernachlässigenswert ist?
Nein, die Rache des Analogen ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich kämpft diese Generation sehr mit dem Klischee, das immer über sie gestülpt wird, die sind jetzt alle Digital-Junkies und verseucht und eigentlich dem Untergang geweiht. Wenn man dann mal so in die Verhaltensformen und die Verhaltensstatistiken schaut, dann sieht man zum Beispiel, das Wichtigste ist der Generation eigentlich Freunde treffen. Das ist eigentlich was relativ Analoges. Natürlich verwenden sie soziale, digitale Kommunikationswege, um sich diese Treffen auszumachen und sie führen sie dann auch digital weiter. Aber das Anliegen ist eigentlich, sich in Person zu treffen. Genauso, glaube ich, noch ein Drittel von ihnen sagt, Bücher lesen, regelmäßiges Hobby. Ja, wo man sagen, wo die Boomer natürlich ganz oft über die Zettler sagen würden, die lesen doch gar keine Bücher mehr, die verdummen alle. Also man sieht, diese Klischees bewahrheiten sich nicht. Wir sind halt noch Wesen aus Fleisch und Blut. Ja, und analoge Wesen in einer sehr digitalen Zeit. Das kann man, glaube ich, nicht verneinen. Man sollte sich, glaube ich, nur noch mal vor Augen führen, auch die Boomer haben Digitalisierungstendenzen. Ja, also auch solange wir die in Fernseher hineingestarrt haben, könnte man die auch dafür ankreiden. Das halte ich für nicht sehr zielführend. Sondern man muss sich einfach vor Augen führen, es gibt immer das Analoge und das Analoge hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und es rächt sich auch mal immer wieder. Weil ich glaube, auch viele der Generation Z haben während den Lockdowns, die ja für sie sehr, sehr, sehr prägend waren im Vergleich zu den anderen Generationen, weil es ja in dieser sozialen Begegnungslebensphase war, gelernt, dass pur digitale Kommunikation, das macht keinen Spaß. Es gab am Anfang der Lockdowns, gab es ja immer, war zumindest bei mir so, da hat man sich dann auf Zoom verabredet und dann haben sich alle wie früher halt so betrunken und halt miteinander gequatscht. Wenn das eine bessere Kommunikationsform wäre, dann würde man sich ja jetzt gar nicht mehr treffen auf irgendwelchen Homepartys oder sonst was oder in Bars und das noch nach wie vor so machen. Ist es aber anscheinend nicht. Ja. Menschliche Kommunikation ist halt nicht nur verbal, sondern da gibt es noch einiges anderes, was damit passiert. Der Zufall spielt auch eine ganz wichtige Rolle und den kämpfen sie sich jetzt zurück und das finde ich auch gut so.
Welche Trends gibt es denn aktuell beim Medienverhalten der jüngeren Zielgruppen zu beobachten?
Ja klar, also man sieht halt, dass Facebook eher out ist. Also die Streuung, also viele Leute müssen es noch haben, weil man natürlich damit in die anderen sozialen Medien reinkommt. Langsam habe ich das Gefühl auch, wird so ein bisschen dieses klassische Influencertum hinterfragt, das ja irgendwie so ziemlich ja, sinnbildlich dafür steht, was auch in den sozialen Medien vielleicht schiefgegangen ist. Also das ist ja, bist du Influencer oder was? Also es ist ja schon fast so ein bisschen abwerten mittlerweile. Also da sieht man ja auch ein bisschen einen Fortschritt, wenn man mich fragt. Zumal ich auch glaube, dass Influencer die einsamsten Menschen auf dem Planeten sind. Ja, weil die haben so viele Kontakte, dass die individuellen Beziehungen so von so niedriger Qualität sind. Und dann noch natürlich die ganzen narzisstischen und Ego-Störungen, die da mitkommen. Das kann schon, glaube ich, eine ganz harte Nummer sein. Also da sollte man vielleicht auch ein bisschen Empathie für sie aufbringen. Aber ja, also für mich ist es eher spannend, nicht zu sagen, wo wird alles digitaler, weil das ist eh klar. Ja, also wir wissen, YouTube ersetzt Fernsehen und Facebook als Konsumsmedium, TikTok wird immer größer, das wissen wir alle. Das müssen wir nicht weiter ausführen, sondern ich finde es immer ganz spannend, da auch zu zeigen, wo die analogen Gegentrends sitzen, weil die sind überraschend. Und da sieht man eben zum Beispiel Kochen und Backen. Ja? Also was man ja wirklich als einerseits ziemlich gelegentlich mal gendernormative Kulturform bezeichnen würde und andererseits auch sehr, sehr analog sind. Ja? Also das Auseinandersetzen mit Ernährung ist ja was zutiefst Menschliches und Überlebensnötiges. Dass das zum Beispiel ein Comeback feiert, das finde ich zum Beispiel geil. Ja? Also ich finde, in diesem Kontrast lebt das Ganze. Ja? Und wenn man sagt, okay, man ist zwar auf TikTok und hat die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege, aber man nimmt sich dort dann irgendwelche coolen neuen Rezepte mit und oder auch gerade, was ich spannend finde, Formen, um Essen zu konservieren, ja, weil wir uns immer mehr mit Nahrungsmittellogistik auseinandersetzen, auch mit Blick auf den Klimawandel. Das waren ja oft Sachen, die man von der Oma gelernt hat früher. Ne? Wie legt man Gurken ein und sowas? Das hat während den Lockdowns einen riesigen Boom erlebt, weil man sich zum ersten Mal auch mit Nahrungsmittellogistik auseinandersetzen konnte. Dass man das dann vielleicht über soziale, digitale Kommunikationspfade kriegt, finde ich nicht verwerflich. Ja? Also die Frage ist nur, wie verwendet man das Digitale, um daraus fürs Analoge zu lernen und nicht um es zu ersetzen. Das ist für mich immer die spannende Formel.
Gibt es neben Kochen und Backen noch irgendwas, was du gerade beobachtest, was gerade Trends sind?
Der Sport feiert ein großes Comeback, aber das war jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, weil wir natürlich alle uns relativ wenig bewegt haben eine Zeit lang. Ich finde Lesen unglaublich spannend, wobei man sagen muss, die größte Leserschaft sind, und das sind, glaube ich, auch sehr gute Nachrichten, sind hauptsächlich junge Frauen. Ne? Also Belletristik sowie Sachbuch scheint das die Hauptlesergruppe zu sein. Machen ja auch mittlerweile mehr Abschlüsse als die Männer. Ja? Also man sieht, ich mache mir langsam eher Sorgen um die jungen Männer, weil die werden jetzt so einen Rollenverlust erleiden, Identitätsprobleme kriegen, weil die klassischen so Rollenbilder, die man früher so hatte, auch einfach nicht mehr da sind, weil sie nicht mehr zutreffen. Also so langsam beginnt das Zeitalter der Frauen jetzt. Lesen ist bekanntlich ja gut für die Birne, insofern wird das ja, ist das ja nur ein positiver Effekt dafür. Aber alleine das Lesen und vor allem so analog lesen, also wirklich auf Papier, so eine Durchsetzungsform noch hat. Man hat ja ewig in der Verlagswelt gesagt, dass sie tot sind. Ja, ihr müsst alles digital machen. Nee. Also, was passiert ist, wenn neue Medienformen kommen, dann führen sie alte, bereits bestehende Medien auf ihre ursprüngliche Stärke zurück. Und das Buch hat halt nicht schnell Information konsumieren als Stärke, sondern eben eher so dieses entschleunigte, achtsame, sich auch selbst mit seiner Kreativität und Fantasie auseinandersetzende. Ja, und das kann es im Print nach wie vor sehr gut, weil es haptisch, weil es fühlbar, weil es erlebbar ist. Ja, und ich glaube, so muss man das sehen. Ja, der Medienregenbogen wird, wenn man so möchte, immer bunter, aber jede Farbe hat seine eigene Stärke. Und zu denken, es kommt da eine und radiert über alle drüber, das halte ich für einen Trugschluss.
Ja, BookTok ist ja auf TikTok gerade oder immer noch ein großer Trend. Viele junge Leute haben eventuell auch durch TikTok wieder das Lesen für sich entdeckt. Wie entsteht denn so ein Trend und wie lange hält sowas an?
Ich glaube, das ist eine Henne- oder Ei-Frage, glaube ich. Also ob das durch TikTok kam oder ob sich so eine Kulturform auf einem anderen sozialen Medien verbreitet hätte, das würde ich mal so stehen lassen. Ich glaube, da geht es vielmehr um den intrinsischen Sinn und Mehrwert vom Buchlesen. Und das hätte sich, weil es eben einen intrinsischen Need befriedigt, den viele gerade haben, und es ist natürlich die Entschleunigung vor allem, hätte sich das durchgesetzt, egal über welches Medium. TikTok ist halt eben das Medium, auf dem die Jungen gerade sind. So würde ich das eher einordnen, statt zu sagen, das ist jetzt unbedingt gerade, weil TikTok so ein kurzlebiges Medium ist. Ich glaube, das hätte sich auf vielen verschiedenen Kanälen ausbreiten können. Also ich glaube, da geht es eher um den Need, den das Buch befriedigt, statt um das Medium.
Aber eben auch um die Vervielfältigung und ums Anstecken von verschiedenen anderen Leuten, die es dann eben auf TikTok sehen und sich denken, ach cool, das scheint ja gerade, it's a thing, und die sich davon dann eben inspirieren lassen. Also insofern.
Ja, aber wenn das Buchlesen einem nichts bringt, sondern nur eigentlich irgendwie irgendeine große virale Kampagne ist von der Verlagswelt, um viel Geld zu scheffeln, dann wird sich das sehr schnell widerlegen. Aber es tut's ja nicht. Also da scheint etwas Tieferes drin zu hängen.
Genau, aber deswegen die Frage, was glaubst du, wie lange hält sowas an? Also kann sowas auch über wirklich mehrere Jahrzehnte anhalten? Was sind so deine Erfahrungswerte?
Ja, das ist ein soziokultureller Trend, würde ich sagen. Und die können schon mal locker 15 Jahre laufen. Ja. Aber wenn man sich mal ein bisschen über die Generationen vor Augen führt, wie das mit dem Bücherlesen ist, dann ist das nie so groß massiv abgestürzt, wie wir uns das alle eingeredet haben. Also klar, durch die Erfindung des Fernsehens zum Beispiel ist natürlich eine Menge von dem, was man früher gelesen hätte, dahin verschwunden, ja, aber seitdem bestehen Bücher schon noch auch immer. Also ich finde es auch auf medienevolutionärer Ebene gar nicht so schlecht, ja, wenn da Challenger kommen und eben mal die Buchwelt mal challengen, weil sonst hätte man es zu Ende gespielt, sonst wären irgendwie in Zukunft alle Bücher nur 5 Seiten lang gewesen. Also soll heißen, ich finde, der Kontrast macht es auch aus. Und ich halte es eben für so ein Generationsklischee zu sagen, ach, die wollten alle nie wieder lesen. Also klar, es verbreitet sich gerade massiv, weil ja auch so Phänomene, die man vorleben kann, eben so ein kultureller Trend wie eben das Lesen, die Möglichkeit hat, da schneller sich zu verbreiten. Also schneller viral geht, wie man das ja so kennt. Aber grundsätzlich hätte sich das, glaube ich, durchgesetzt, one way or the other.
Wir waren jetzt gerade bei Trends von jüngeren Zielgruppen. Gibt es da internationale Unterschiede, was das Medienverhalten angeht? Und wenn ja, welche?
Ja klar, also wenn man sich mal, also jetzt mal rein medienkonsumsmäßig natürlich schauen, also wenn man sich mal so ein Land wie China zum Beispiel anschaut, da kann man sich natürlich vor Augen führen, dass die Konsumswelt dort eine ganz, ganz andere ist. Einfach alleine schon von dem, was man konsumieren darf. Da sollte man sich dann vielleicht auch mal vor Augen führen, dass wir auch durch das ganze Streiten, das wir hier erleben und diese vermeintliche Trennung der Gesellschaft, doch eigentlich auch von diesem Pluralismus, auch wenn er manchmal anstrengend sein mag, eigentlich auch noch ganz geistig fit bleiben. Ja? Also das muss man schon sagen, diese autokratischen Tendenzen, die es gerade so in so manchen Regionen gibt, die ich nicht für lang anhaltend halte, aber die dennoch gerade momentan uns natürlich ziemlich zu schaffen machen, die führen natürlich zu einer massiven Verengung der Medienkonsumswelt. Ja. Und da ist es dann egal, ob man Print oder online liest, wenn alles nur Propaganda ist, ist es eigentlich wurscht. Also muss man sagen, der internationale Vergleich, wir müssen uns, dass wir doch einigermaßen Medienfreiheit und Informationsfreiheit haben, das sollten wir uns nochmal manchmal als hohes Gut, glaube ich, nochmal vor Augen führen. Das unterschätzen wir, glaube ich, manchmal. Das wäre, glaube ich, einer der großen Unterschiede, denn sonst muss man sagen, gerade die jüngeren Generationen, ich habe damals meine erste Studie Generation Global genannt, weil natürlich durch das früh digitalisiert Aufwachsen und dieses globale Kommunizieren sich ja viel schneller auch so kritische Mengen ergeben, um sich hinter ein Thema zu spannen. Ja, also man denke an Fridays for Future, Black Lives Matter, auch die Frauenmärsche und so weiter. Da sieht man natürlich, dass in so einer globalen digitalen Kommunikationswelt, da kann man zwar schon versuchen, als autokratischer Mann natürlich meistens das irgendwie zu unterdrücken, aber es gibt da schon so globale Momentums, die man einfach nicht stoppen kann, ja, weil wir eben doch vernetzt sind. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Also die Unterschiede, klar, gibt regionale Unterschiede, keine Frage. Und manche Länder holen natürlich noch auf, die begeben sich dann das erste Mal in den Digitalkonsum. Hoffentlich lernen die auch aus unseren Fehlern. Aber grundsätzlich finde ich gerade diese globale Schnittmenge so spannend. Und die sieht man halt sehr in den jüngeren Generationen. Ne? Weil die sind zwar sehr pluralistisch und sehr unterschiedlich, aber es gibt schon ein paar Werte, hinter die sich alle Generationen, fast alle Generationen, sage ich mal, spannen können. Und das sieht man da sehr schön, wie sich das dann auch verbreitet. Ja? Also das finde ich viel spannender. Nicht das, was uns trennt, sondern das, was uns eint, ist eigentlich das, was uns in eine bessere Zukunft bewegen wird.
Naja, man kann aber schon beobachten, dass so Trends, die beginnen meistens in USA oder auch ja in China, zum Beispiel das Live-Shopping. Also das ist ja auch ein Kanal, Inhalte zu konsumieren, der jetzt erstmal da gestartet ist, vor allem in China, und dann irgendwann rüberschwappte, auch zu uns nach Deutschland. Oder auch Blinkist, die sind ja in den USA, obwohl es ein deutsches Unternehmen ist, waren die viel schneller erfolgreich in den USA als jetzt in Deutschland. Gibt es da so Trends, was jüngere Generationen angeht, die sich unterscheiden oder aktuell oder auch zukünftig zwischen China und USA oder vielleicht auch noch Indien? Das ist ja auch ein krasser Markt, der sich gerade entwickelt, im Gegensatz oder im Unterschied zu jetzt beispielsweise Deutschland.
Ja, also in unserer Natur sind wir Deutschen natürlich immer ein bisschen hinten nach mit diesen digitalen Trends. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil wir reden uns ja immer ein, wir müssen da immer ganz vorne mit dabei sein. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir die Trends ein bisschen später bei uns auffangen und dann schon vortariert haben, ist der wirklich sinnvoll oder nicht. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal an eine gewisse neue Social-Media-App erinnert, die nur mit Audio arbeiten wollte, da war vielleicht auch die Distanz gar nicht so schlecht. Ja? Also ich will nur sagen, klar, ich glaube aber, dass dieses Zeitalter, dass alle Kultur- und Konsumsformen sich aus Amerika über den Rest des Planetens verbreiten, das ist so langsam vorbei. Das ist ja auch die wahre globalisierte Welt, ist ja die, in der es nicht nur aus Amerika allen anderen auferlegt wird. Das ist natürlich sehr noch von dem Nachwehen des Zweiten Weltkriegs und der amerikanischen Dominanz danach zu sehen. Also ich glaube, je mehr sich so ein bisschen ein freies Spiel der Trendkräfte, wenn man so möchte, und Medienkonsumsformen und so weiter global ergibt, desto eher setzen sich die durch, die auch gut sind, ja? Die nicht auferlegt werden, wo man nicht sagt, wir müssen den nachmachen, weil die Amis machen das, sondern wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt und sich überlegt, macht das wirklich Sinn für uns, hat das einen Mehrwert, ja? Oder nicht, das finde ich ganz gut. Und außerdem wird das auch früher oder später hoffentlich globale Konflikte reduzieren. Ne? Also wenn es nicht immer nur West gegen Ost ist, das finde ich ein bisschen zu platt. Also insofern wäre natürlich auch die Empfehlung zu sagen, für die Unternehmen, die sich neue Medienformen suchen wollen oder eben neue Trends erkennen wollen, dass man sich gerade mal in diese Märkte, die man noch nicht kennt, dass man sich die anschaut, weil die eben auch vielleicht mehr Überraschungseffekt haben, ne? weil die noch nicht alle am Schirm haben. Und ich meine, gibt ja auch diese Medienform des sogenannten Mukbangs oder wie das heißt, diese Videos, wo die Leute einfach endlos fressen, während sie irgendwie reden auf Kamera. Da weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sinnvoll war, wenn sich das hier durchsetzt oder nicht. Aber manche solche Sachen setzen sich halt so viral durch und verschwinden dann auch ganz schnell. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ist das gerade ein Hype, den man vor sich hat? Also eins von diesen so sehr, sehr kurzlebigen Phänomenen, die einfach explodieren. Man erinnert sich zum Beispiel an Pokémon Go, das war auch ein wunderbares Beispiel. Oder hat man eine größere Trendkategorie vor sich? Also ein Branchentrend, ein Technologietrend, ein soziokultureller Trend. Da würde ich immer empfehlen, das würde jetzt ein bisschen ausufern, die ganzen Merkmale dieser verschiedenen Trendkategorien aufzuziehen, aber grundsätzlich kann man sie von kleinen eben Hypes, ganz kurzlebige Phänomene, bis zu den allergrößten, zu den Megatrends beobachten. Und da kann ich nur empfehlen, mal durchzuschauen, was muss, was können, um welches Trendphänomen zu sein. Weil dann kriegt man nicht das Problem, dass man vielleicht viel zu viel Geld in einen Trend rein investiert, der eigentlich nur ein Hype ist und dann eben sehr, sehr schnell verschwindet, wie eben, kann man sich vielleicht auch noch daran erinnern, den guten alten Fidget Spinner. Er hat ja auch explodiert und dann wieder verschwunden, genauso wie Pokémon Go und so weiter. Also da lohnt es sich, glaube ich, mal ein bisschen Trendkategorisierung vorzunehmen, um zu schauen, über welche Größenordnung spricht man eigentlich gerade und wie lange lebt dieser Trend dann auch.
Kannst du mal kurz umreißen, also ganz grob, wie man diese Trendkategorien ungefähr festlegt?
Also da gibt es verschiedene Merkmale. Also zum Beispiel bei dem Hype, das erkennt man sehr schön, wenn er sich immer nur eigentlich innerhalb einer Produktkategorie bewegt, aber eigentlich jetzt nichts Größeres dahinter steht, wenn man so möchte. Ja, ein soziokultureller Trend, da muss schon auch auf die Gesellschaft Impact haben. Ja, oder ein Branchentrend, natürlich relativ selbsterklärend, der befindet sich dann eben nur innerhalb einer Branche. Ein Technologietrend kann ich immer nur empfehlen, weil das ist immer so die Sicht, okay, da kommt eine neue Technologie daher. Und wo man dann auch immer wieder sieht, wenn man sich zum Beispiel die Diskussion rund um so NFTs und Blockchains und so weiter anschaut, das ist vielleicht nicht immer nur sinnvoll, ist auch nur auf die Technologie zu setzen, sondern auch schon zu schauen, was sind die Produkttrends, die sich daraus ergeben könnten. Das ist ein sehr komplexes Feld. Ja. Man kann auch Megatrends, ja, das ist dann natürlich immer, also kann meistens garantieren, dass es kein Megatrend sein wird, ja, weil der muss mal 50 Jahre plus laufen und global existieren. Also wie gesagt, ich habe auch das Privileg, dass ich an zwei Fachhochschulen Trendforschung unterrichten darf. Und da geht schon eine ganze Menge rein in diese ganzen verschiedenen Trendkategorisierungen. Da muss man sich schon ein paar Charts reinziehen und ein paar Zahlen, Daten, Fakten konsumieren, um diese Kategorisierung richtig hinzukriegen. Das ist aber natürlich auch das, was mein Beruf interessant macht. Ja, man irrt sich da auch mal. Ja? Also nur es lohnt sich eben zu versuchen, eben so zwischen Hype, Branchentrend, Technologietrend, soziokultureller Trend und Megatrend mal zu differenzieren. Dann hat man schon mal ein erstes Gefühl für, wie groß so ein Phänomen eigentlich ist.
Wie werden wir denn zukünftig Inhalte konsumieren? Du hast jetzt natürlich auch nicht die Glaskugel, die du einmal reiben musst und die dir dann die Zukunft vorhersagt. Aber Podcasts halten sich ja jetzt auch schon ziemlich lange. Das wird sicherlich innerhalb der Podcast-Kategorien auch nochmal, wird sich das vervielfältigen. Wir können gerade Doku-Podcasts beobachten oder auch Fiction-Podcasts, vor allem in den USA. Und da wird sich auch zukünftig sicherlich noch das eine oder andere ergeben. Aber kannst du mal, was zukünftige Formate angeht, kannst du da einen Trend beobachten, der sich gerade herauskristallisiert?
Man sucht ja immer so nach diesem einen Medium, das alle umbringen wird, ja, so wie das Fernsehen früher, soll alle Medien töten. Die Antwort ist leider, es tut mir leid, es wird ein bisschen vielfältiger und komplexer. Ne? Also es werden sich immer mehr Medienformen in ihre korrekten Nischen einnisten. Ne? Also zum Beispiel Podcast, Audio funktioniert so gut, weil es ein ehrliches Zweitmedium ist, ne? Weil man das während man andere Sachen machen kann. Das Buch ist genau das Gegenteil, das kann man ja überhaupt nicht nebenbei machen. Und die Leute, die das versuchen, es ist immer gesundheitlich ein bisschen gefährlich. Ja. Wenn sie noch Bücher lesen, werden sie rumgehen. Ja. Also es gibt jetzt auch die große Diskussion rund um das ganze VR, Metaverse, werden wir eigentlich nur mehr so unsere Inhalte konsumieren. Auch das hat eine zu besetzende Nische, ja, weil mehr als eine Stunde hält es fast niemand aus in so einer dreidimensionalen Welt, die versucht, die Realität zu simulieren. Aber auch das hat natürlich seine Anwendungsfelder. Denke man zum Beispiel daran, man will jemandem eine Einschulung in eine Fabrik geben, ja, ist Betrieb, sagen wir mal, und man will den Betrieb nicht stören. Na, wunderbar dafür. Oder ein digitales Meeting, das ein bisschen intensiver, ein bisschen persönlicher sein soll, als nur auf Zoom. Perfekt dafür. Ja. Aber es ist eben, man erwartet vom Zukunftsforscher immer so, also die meisten würden jetzt sagen, ja, das Metaverse wird alles an Medienkonsum ersetzen. Und am Ende wird man sich ins Metaverse einloggen und dann dort alles konsumieren, was man möchte. Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, es führt zu einer immer höheren Differenzierung von was verschiedene Medien gut können. Und das ist die leider komplexe, aber meiner Meinung nach ehrliche Antwort auf die Frage, statt eben dieses eine Medium zu suchen, das alle besiegen wird. Das halte ich für unwahr.
Ja, die Buchbranche sorgt sich ja regelmäßig um die Frage, wird es auch in Zukunft noch analoge Bücher geben? Als das E-Book damals rauskam, da dachte jeder, es wird niemand mehr analoge Bücher lesen. Jetzt haben wir 2022. In Deutschland ist der E-Book-Anteil immer noch bei verschwindend geringen 6%. Im Ausland sind die Zahlen zwar ein bisschen höher, aber da ist es jetzt auch nicht so, dass E-Book-Print überholt hätte, sondern auch da liest der Großteil immer noch analog. Auf TikTok beobachten wir gerade die Gen Z, die ihre analogen Cover in die Kamera hält. Aber trotzdem, in Anbetracht vieler potenzieller neuer Formate, die sich zukünftig ergeben und über die sich zukünftig Geschichten erzählen lassen, auch hier nochmal die Gretchenfrage, wird es in Zukunft noch analoge Bücher geben?
Je digitaler die Medienwelt wird, desto stärker und deswegen auch interessanter ist der Kontrast, den das Analoge, das Haptische bietet. Und deswegen glaube ich nicht, dass Bücher verschwinden werden. Also Bücher werden sich durch ihr Kontrast zu dem restlichen Medienkonsum und durch die Konsumsform und Kulturtechnik, die damit einhergeht, eben weiterhin differenzieren. Und in, wie gesagt, das ist dann auch, ist auch eine Form von Nische, aber diese wird bestehen. Es macht sich, also genau deswegen, das macht ja den Zauber des Buches aus, dass es eben nicht digital ist. Ja, deswegen sehe ich da für die E-Books, weiß nicht, für manche Leute ist es vielleicht sinnvoll, ja, aber für den Großteil lebt es eben davon, dass man eben genau nicht auf dem Bildschirm starrt, wenn man das Buch in Händen hält.
Du kommst ja jetzt natürlich nicht aus der Buchbranche, aber beziehungsweise beschäftigst dich doch schon generell mit Medienverhalten. Wenn du jetzt einen Verlag beraten würdest, wie sollte der sich aus deiner Sicht positionieren, um auch zukünftig relevant zu bleiben?
Ich glaube, man kann da ein bisschen mehr Ego haben als Verlag. Ja? Also ich glaube, auch in der Bücherwelt ist so ein bisschen die Sache, und in der Verlagswelt, man hat immer so ein bisschen so eine, immer so diese Haltung, wir sind doch ein Auslaufmodell eigentlich, ja. Und es gibt in der Verlagswelt alte, verkrustete Strukturen. Keine Frage, ja. Also ich würde auch vor allem vorschlagen, die Schnittstelle zum Digitalen, ja, als Werbeplattform viel, viel integraler zu sehen in so einer Institution, statt einfach zu sagen, ja, wir brauchen noch irgendwie Social Media, holen wir sich noch 2, 3 junge Leute und die sollen das jetzt machen. Also das muss man, glaube ich, viel, viel integraler denken, aber zugleich eben, glaube ich, auch mit dem Ego rausgehen, das ist jetzt, wie gesagt, nur mein Vorschlag, ich bin ja auch kein Berater, zu sagen, wir machen Werbung und wir leben davon, dass wir den Kontrast zur schnelllebigen digitalen Welt haben. Ja, wir versuchen nicht, sie zu emulieren, wir versuchen nicht, sie zu simulieren, sondern wir gehen mit breiter Brust raus, weil wir sagen, wir sind das Gegenteil von dem. Ja, ich glaube, das ist mal meine erste Empfehlung, vielleicht auch die zweite, ne, mit dem Digitalen, und ich glaube auch, man sollte da vielleicht auch ein bisschen sich noch ins Kuratieren reinsetzen. Ja? Also auch in der Bücherwelt ersäuft man ja an Auswahl. Es gibt ja einfach verdammt viele Bücher. Und ich glaube, Verlage, die sagen, wir sind Kuratoren von Inhalten. Ja? Und ich gehe zu Verlag XYZ und egal, welches Buch ich mir hole, ich vertraue den Leuten, die das selektieren. Das hätte, glaube ich, nochmal einen großen Hebel, weil natürlich Bücher von Qualität leben, nicht von Quantität. Und viele Verlage aufgrund so einer Defensivhaltung und auch Angst, dass sie vom Markt kommen, haben einfach auch ganz viel Schrott produziert und ganz viel Schnelllebiges und Clickbait quasi, also im übertragenen Sinne. Da würde ich eben sagen, Qualitätsverlage haben sich ja auch viele bewiesen, dass sie das können, ohne Namen zu nennen. Das ist, glaube ich, die Kombination Qualität und Kuratieren, glaube ich, noch eine Sache, die ganz interessant wird, weil momentan wird das Kuratieren ja den Konsumenten überlassen, ja, großteils. Und das vielleicht wieder auch als Verlag zu versuchen zurückzuerlangen, das würde ich, ist, glaube ich, im Markt eine ganz sinnvolle Idee.
Und das Gleiche für den stationären und Online-Buchhandel. Wir haben ja jetzt auch während Corona wieder eine Rückbesinnung auf die kleinen Buchhändler und Buchhändlerinnen gesehen. Also zum Teil ging es den Buchhändlern, den stationären, gar nicht so schlecht, wie man dachte. Mhm. Ganz im Gegenteil, die wurden wirklich unterstützt. Aber nichtsdestotrotz bestellen die Leute natürlich nach wie vor auch noch online. Aber wie siehst du da die Gemengelage zwischen online und stationär für die Zukunft?
Ja, also der physische Retail, der On-Location-Retail, der ist, glaube ich, nicht tot, wie er so oft tot gesagt wurde, aber er muss sich eben differenzieren von dem Online-Handel. Ja, der Online-Handel hat den großen Vorteil, dass es schnell ist, ja, dass es convenient ist. Das heißt, man muss in dem Buchladen eine ordentliche Einkaufserfahrung auch bieten. Ja, also wenn man da wieder auch das Thema kuratieren. Also wenn der Buchladen einfach die größte Auswahl hat, die hat Amazon auch schon. Das ist kein Differenzierungsmerkmal. Sondern viel spannender ist eben, wenn ich da reinkomme und weiß, egal welches Buch ich aufhebe, das wird was bringen oder das wird gut sein, wenn man so möchte. Ja? Und da können sich dann auch verschiedene Buchgeschäfte auch verschiedene Identitäten suchen. Ja? Also viele von denen werden wahrscheinlich eben gerade versuchen, junge Frauen anzuziehen, weil die natürlich der Hauptmarkt sind. Das ist schon klar zu einem gewissen Grad. Aber sich da eben auch zu differenzieren, weil in der Masse hat man keine Chance gegen die großen Internetgiganten. Das sollte einem auch nicht das Ziel sein, sondern eben zu versuchen, ein Differenzierungsmerkmal zu haben, eben durch Kuratierung und Qualität. Das halte ich für den richtigen Zugang, weil klar, die Leute, Buchgeschäfte, das hat ja auch was Uriges und was Wichtiges für die Gesellschaft, wenn man mich fragt. Ja. Also ja, ein Laden, wo das Wissen gebündelt ist, das ist natürlich schon auch eine gute Angelegenheit, wenn es sinnvoll kuratiert ist.
Ja, guter Übergang. Am 28. Oktober kommt ja auch dein neues Buch raus, Sinnmaximierung. Erzähl doch mal, worum geht's darin?
Wieder Generationskonflikte hauptsächlich, aber diesmal im Thema Arbeit.
Also ich habe das Gefühl, momentan ist die große, große Diskussion, niemand will mehr arbeiten, alle sind faul und alles wird immer schlimmer.
Aber mehr Geld.
Aber mehr Geld, ja, ja, klar. Alles wird immer schlimmer, keiner will mehr arbeiten. Und ich habe jetzt die Nase voll. Also ich finde, wir sind so ein bisschen in einem Übergang vom Industriezeitalter ins Informationszeitalter und das tut weh, keine Frage. Aber in diesem Übergang reibt sich gerade der Arbeitsmarkt auf. Und wie man das lösen kann und wie man vielleicht auch eben, also aus zweierlei Perspektiven habe ich das geschrieben. Einmal gerade für die jungen Leute, die in Unternehmen jetzt endlich mal was verändern wollen und keinen Bock mehr haben auf diese super hierarchische, paternalistische, chauvinistische Führung. Ja, und eben aber nicht aus emotionaler Ebene, das ist ein Sachbuch, sondern wirklich aus, hier sind die Zahlen, Daten, Fakten. Deswegen sind diese Arbeitsformen, die wir fordern, wie eben ordentliche Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending oder eben Homeoffice, mobiles Arbeiten, Vertrauen und so weiter, endlos. Deswegen sind sie gut und dazu die Zahlen, Daten, Fakten, um das auch zu belegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch meine Hoffnung, dass diejenigen, die in den Schlüsselpositionen sind, um diesen Wandel zuzulassen oder nicht, sich das auch anschauen und dann auch verstehen, warum dieser Wandel gut und sinnvoll ist. Und dass die Diskussion rund um die 32-Stunden-Woche zum Beispiel nicht Faulheit ist, sondern einfach nur Realität. Ja? Weil eben, es kann halt, also nur eine Zahl, ich will ja nicht zu sehr übertreiben damit, aber in den meisten Jobs, die halt die Jüngeren eher haben, sind ja meistens eher digital kreative Jobs, Tendenz steigend zumindest, kann man halt nur zwischen 2,5 und 3,5 Stunden am Tag produktiv sein. Warum muss ich denn dann noch 5 Stunden rumsitzen und mich langweilen und so tun, als würde ich arbeiten, meine Daseinsberechtigung in der Gesellschaft und in dem Unternehmen zu haben? Das halte ich für völligen Bullshit. Und diesen Fortschritt mal vor Augen zu führen und dann zu sagen, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, die belegen, dass das eine gute Angelegenheit ist und wie kommen wir dahin? Das ist eigentlich der Inhalt des Buches. Und ich glaube, Sinnmaximierung heißt es, weil wir suchen nach Sinn im Arbeit und im Leben. Das ist, glaube ich, was ganz Intrinsisches. Und Maximierung ist halt auch noch etwas Wirtschaftliches. Ja, also es ist schon noch ein wirtschaftliches Buch. Ich bin für Wirtschaftswachstum. Ich will jetzt nicht irgendwie aus der Fraktion Lindner oder sowas klingen, aber grundsätzlich bin ich schon auch für wirtschaftliches Wachstum. Nur wie kombiniert man das mit Sinn? Also wie bringt man Glück und Sinn als KPI in ein Unternehmen rein? Das finde ich richtig spannend. Ja, und das ist eben der Versuch dieses Buches.
Und wird es darin auch gehen, darum gehen, dass wir uns irgendwann vielleicht auch mal Gedanken machen sollten, wie es ist, wenn immer mehr Jobs von künstlicher Intelligenz übernommen werden können?
Klar, das fängt an.
Noch, weil es ist ja auch noch so eine Art von Luxus, den wir aktuell haben, überhaupt arbeiten zu können.
Ja, ja. Also eine Grundprämisse ist, irgendwann geht uns die Arbeit aus. Ja, also generell, der Begriff Arbeit ist ja schwer vorbelastet, weil der Gegenpol zur Arbeit ist ja die Freizeit. Ne? Was impliziert denn das über Arbeit? Mal 8 Stunden am Tag im Knast sitzt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das kann ja kein zukunftsfähiger Lebensentwurf oder Arbeitsentwurf sein. Also da stimme ich dir mal sowieso völlig zu, das ist schon mal Problem Nummer 1. Und dann eben auch das Thema, wozu denn den ganzen Fortschritt mit Automatisierung und Digitalisierung, wenn alle das Gefühl haben, sie sind noch immer mehr unter Zeitdruck und müssen immer haben immer mehr Leistungsdruck. Ja? Also der Sinn und Zweck und deswegen auch Übergang Industriezeitalter zu Informationszeitalter ist ja, dass Arbeit auch wegfällt und übernommen wird. Und im Übrigen muss es das auch, weil es sich demografisch einfach nicht mehr bei uns ausgeht. Wir haben einfach zu wenig Junge und zu viel Alte, die, ich sage es jetzt ein bisschen ironisch, zu lange leben. Das bedeutet, es geht sich einfach rein demografisch, rein mit der Stückzahl an Menschen nicht mehr aus, dieses alte Arbeitsmodell weiterzufahren. Außer du zwingst alle in 80 Stunden Arbeit, dann kannst du ja gleich Sklaverei wieder einführen. Also insofern ist es ein Plädoyer für den Fortschritt, aber auch ihn sinnvoll zu nutzen und jetzt zu integrieren und nicht zu warten, bis, ich sage es mal überspitzt, die ganzen Babyboomer tot sind und sich dann die Bevölkerungspyramide wieder normalisiert hat. Das halte ich für total zynisch und auch negativ. Es gibt so einen Generationsvertrag zwischen den Alten und den Jungen und der muss auch wieder neu etabliert werden, sonst funktioniert das ganze Spiel nicht.
Ja, super spannendes Thema. Also für alle, die sich das Buch Sinnmaximierung holen wollen, am 28.10. kommt's raus. Und dir, Tristan, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ich wünsche dir großen Erfolg mit deinem Buch und auch mit deinen Forschungen und bin gespannt, was die Zukunft so bringt.
Vielen, vielen Dank. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Ich als Zukunftsforscher weiß das natürlich. Ich kann das sehen.
Ja, vielen, vielen Dank auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum Ende mal wieder durchgehalten. Den Podcast könnt ihr abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.